Vielleicht klären wir jetzt ein für alle Mal, oder ich versuche zumindest, das mit dem Namen. Geboren wurde der Architekt, der jetzt im Alter von 102 Jahren gestorben ist, im April 1917 in Canton in China, und zwar unter dem Namen Pei Yunmin, weil in China ja immer der Nachname zuerst kommt und dann die Vornamen. Das hat er in den USA, wo er ab Mitte der 30er Jahre zunächst gelernt und dann selber gearbeitet hat, schnell geändert. Und später hat er dann aber selber immer wieder gesagt, dass er gar nicht möchte, dass man seine korrekten Vornamen nennt, sondern möchte I am Pei genannt werden, oder meinetwegen in Deutschland auch IMP. Das ist das, was ich erklären kann, das, worum es eigentlich geht, nämlich die Architektur dieses wirklich Giganten. Darüber wollen wir jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau reden. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Woran, glaube ich, jeder sofort als erstes denkt bei IMP, ist die Pyramide, der Eingangsbau beim Louvre in Paris, den er in den 80er Jahren geschaffen hat. Das ist ohne Zweifel sein berühmtestes Werk, aber ist es auch sein wichtigstes und bestes?
Auf jeden Fall sein wichtigstes. Einfach deswegen, weil es klar gemacht hat, welche Formen von Architekturen sich aus der Moderne heraus entwickeln können, also aus der klassischen Moderne der Nachkriegszeit, und trotzdem eben zusammenarbeiten können mit einem großen historischen Baukomplex wie dem Louvre. Das war damals eine totale Sensation. Man darf auch wirklich nicht vergessen, dass diese Pyramide alles andere als beliebt war. Also als der Entwurf vorlag und sogar noch als die Bauzeit begonnen hatte, waren weit mehr als 90% der Pariser gegen diesen Entwurf. Und es gab einen riesigen Krach, einmal quer durch die gesamte französische Kulturwelt. Und letztlich war es nur dem massiven Druck von des damaligen Präsidenten François Mitterrand und seines Kulturministers Jacques Lang zu verdanken, dass die Pyramide überhaupt gebaut werden konnte. Also wenn man da eine Volksumfrage gemacht hätte, die wäre gnadenlos gescheitert. Wie übrigens auch der Eiffelturm, dessen Jubiläum ja gestern gerade gefeiert wurde. Also insofern, Pei hat da etwas geschaffen, was völlig revolutionär war, weil es eben so einerseits ziemlich rabiat mit der Bausubstanz umgegangen ist. Also vom alten Louvre ist ja nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Aber andererseits eben wirklich eine neue Ebene drauf geschaffen hat. Das ist schon eigentlich das Wichtigste von ihm gewesen. Er ist aber auch ein großartiger Museumsarchitekt gewesen und ein phänomenal guter Architekt für Bürobauten. Das darf man eben auch nicht vergessen, unter diesem Eindruck immer wieder dieser Pyramide.
Das Interessante ist ja, dass er tatsächlich noch in den USA, allerdings nicht in Deutschland, Walter Gropius kennengelernt und bei dem zum Teil auch gelernt hat. Und ich frage mich bei diesen Gebäuden, die ja so spektakulär aussehen, nicht nur die Pyramide, auch viele andere, war er, also Pei, wirklich jemand, der trotzdem gesagt hat, Form follows Function? Also war ihm wichtig, dass seine Architektur auch funktioniert?
Also Form follows Function auf jeden Fall in dem Sinne, dass er sehr selbstbewusst amerikanisch war. Weil Form follows Function ist ja ein Satz eigentlich des amerikanischen Architekten Sullivan, Louis Sullivan aus Chicago. Und der hat auch schon ein bisschen so diese Idee gehabt, wir müssen einerseits natürlich der Funktion eine Form geben, aber diese Form muss eben auch schön sein, im weitesten Sinne des Wortes. Und das war zweifellos was Pei total wichtig war. Also mit diesen ganz strengen doktrinären Modernisten, die gesagt haben, die Form steht immer unterhalb der Funktion und wir bauen einfach nur das, was quasi das Organigramm einer Funktion ist. Damit konnte der überhaupt nichts anfangen. Der hat schon in den 1960ern beim Bau zum Beispiel der Kennedy Memorial Library, also der großen Bibliothek, die an Jack Kennedy erinnert hat, an John F. Kennedy, hat er gezeigt, wir brauchen Form, wir brauchen Masse, wir brauchen auch große Achsen und man braucht auch ein bisschen Monumentalität, damit Architektur überhaupt wirken kann. Und das ist schon eine Sache, die sehr auffällig war bei ihm immer. Der hat sich nicht zurückgehalten im Sinne von, ich versuche mal irgendwas kleinteilig zu machen. Das kann man ein bisschen so zu solchen Bauten sehen, wie der Erweiterung des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Ein ganz, ganz kleines Projekt aus seiner Perspektive. Das war eher so eine Fingerübung, ja. Aber da sind eben ganz große Wandflächen und so ein ganz kräftiges Treppenhaus in die Ecke gesetzt, direkt neben einem der bedeutendsten Barockbauten Deutschlands. Das konnte sich nur ein IMP erlauben, das muss man ganz klar sagen.
Wenn Sie von eher kleinen Dingen reden, denke ich sofort ans Gegenteil. China, da ist ja alles eher groß. Er hat China sehr, sehr früh verlassen, aber er hat ja dann auch in einer relativ späten Phase seines Lebens wieder neue Gebäude dort errichtet, neue Bauten. Die haben Sie sich selber vor gar nicht allzu langer Zeit angeguckt, oder?
Ja, das ist das Spannende bei Pei, dass er ja quasi ein Teil der Öffnung Chinas in die Welt geworden worden ist. Und zwar mit dem Bau der Bank of China in Hongkong in den 80er Jahren. Das war so ein großes Versprechen der Volksrepublik China an Hongkong, das damals ja noch britisch war. Wir garantieren euch die Eigenständigkeit. Also das Versprechen, das zunehmend kassiert wird in den letzten Jahren. Und wir akzeptieren, dass ihr ein kapitalistisches Land seid. Und es hatte ganz intensive biografische Wurzeln auch. Also der Vater von Pai war der Direktor von der Bank of China in Hongkong vor 1949, also vor der Revolution. Pai selber ist ja 1934 schon in die USA gegangen. Das war so eine Rückkehr auch für ihn. Und das war ein Bau, der damals eine Revolution war, mit diesen ganz scharf ineinander gesetzten Dreiecken. Da gab es dann lange Debatten, funktioniert das überhaupt über mit Feng Shui und dieser Ausgleich von Massen und Richtungen und Licht und alles Mögliche. Aber es war vor allem mal ein Bau, der ein richtiges Monument wurde. Und dann ganz zuletzt, das ist ein relativ spätes Gebäude jetzt von ihm gewesen, ist in Shanghai so ein Kommunikationszentrum eröffnet worden. Das war eher auch wieder eine Fingerübung. Da musste das Büro mal wieder ein bisschen Geld verdienen, hat man so das Gefühl. Aber fantastisch ist zum Beispiel das Museum in Suzhou. Das ist die Stadt, aus der er auch kommt oder seine Familie. Eine ganz alte Gelehrtenstadt. Fantastische Gärten und unglaublich schöne so Adelspaläste, die es dort gibt. Und da hat er das Museum für Suzhou gegründet, geplant. Und das ist mit einer der besten Museumsbauten, die überhaupt in den letzten 30, 40 Jahren entstanden sind. Zumindest aus meiner Perspektive. Wunderbares Licht, ganz intime Räume. Und eben wirklich die Konzentration auf jedes einzelne Objekt. Problem ist, das Museum ist völlig überlaufen. Also man kann da nichts sehen, aber ist ein toller Bau.
Aber ich frage mich jetzt, wo wir jetzt, er hat sich selber, Pei, ja immer als amerikanisch-chinesischen Architekten bezeichnet. Aber wo wir jetzt über so viele Bauten und wir haben nicht die Zeit, wir können ein paar andere Kontinente unterbringen und sonst was. Gibt es eigentlich sowas wie eine nationale Architektur, gerade wenn man an ihn denkt?
Also auf jeden Fall gibt es diese Leidenschaft für starke geometrische Formen, für Achsen und für das gerade Durchlaufen. Und das ist das eigentlich Spannende bei der ganzen Angelegenheit, dass er wirklich überlegt hat, ich mache eine Architektur, die eine große Form hat. Und ja, das war, kann man eigentlich sagen, das kommt schon aus der chinesischen Idee heraus oder aus der amerikanischen.
Nicolas Bernau über den jetzt im Alter von 102 Jahren gestorbenen amerikanisch-chinesischen Architekten I.M. Pei.